Ideen haben viele, doch was braucht es, damit eine Idee richtig erfolgreich wird? Dr. Diana Taubert hilft, Ideen zu schützen und das Beste aus ihnen herauszuholen. Denn sie ist Patentanwältin, erfolgreiche Geschäftsfrau und begleitet Menschen dabei, ihre Ideen richtig groß zu machen. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass sie heute bei Alpha Woman ist und uns alles verraten wird, damit eine Idee erfolgreich wird. Liebe Diana, schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch. Hallo Sandra.
Du bist Patentanwältin hier in Berlin. Und zu dir kommen jeden Tag Menschen, die Ideen haben für neue Geschäfte, für neue Produkte. Und die wollen natürlich alle, dass diese Idee auch eines Tages richtig groß wird.
Genau.
Woran erkennst du denn, dass eine Idee Potenzial hat? Hast du da ein Bauchgefühl entwickelt oder gibt es da knallharte Kriterien?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Also natürlich ein Bauchgefühl gibt es. Manchmal hat man schon das Gefühl, in dem Moment, wo jemand durch die Tür kommt, das wird was oder das wird nichts. Und manchmal ist es auch eher diffus und dann zeigt der wirklich objektive Blick mit einer Recherche, Marktanalyse, aber vor allem auch der Stand der Technik. Wir machen ja ganz viel technische Erfindung, technische Ideen.
Was zeichnet denn eine gute Idee aus? Muss sie originell sein? Ist es das Marktumfeld oder ist es der Zeitaspekt?
Ja, als Patentanwältin und Naturwissenschaftlerin vom Hintergrund her würde ich immer sagen, es muss natürlich eine technische Neuerung sein, es muss irgendwie ein besonderer Kniff sein. Aber die Erfahrung zeigt, dass das gar nicht das Entscheidende letztlich ist, weil manchmal auch die vermeintlich einfachen Erfindungen oder Ideen die grandiosen sind, wenn sie richtig umgesetzt werden, weil es doch am allermeisten an den Menschen hängt, an dem Glauben und an den Bedürfnissen, die in dem Moment existieren, also im Markt auch. Ne?
Wenn ich jetzt eine Idee habe und wirklich davon überzeugt bin und mit dir spreche, die vielleicht auch schützen lasse, was sind denn so die größten Fehler, die begangen werden?
Zu früh drüber zu reden, gerade wenn so eine gewisse Unsicherheit da ist. Und das Schlimmste ist, wenn die Leute zu mir kommen und sagen, ich habe den gefragt und die finden das alle großartig. Dann wird mir schon erstmal ganz komisch, weil gerade bei technischen Ideen oder beim Schutz kommt es auf Neuheit an. Das heißt, ich darf zuvor auch nicht selbst darüber gesprochen haben und mir selbst die Neuheit gestohlen haben, sozusagen.
Okay.
Sondern, also grundsätzlich denkt man immer, na gut, das hat noch kein anderer gemacht, deswegen ist es neu. Nein, auch selbst sollte man nicht vorher drüber reden und erst zum Patentanwalt gehen und schauen, möchte ich es schützen und wenn, wann kann ich dann drüber sprechen?
Aber in der Welt der Startups sagt man doch, rede ruhig über deine Ideen, denn eine Idee ist schön und gut, aber die Umsetzung ist dann später entscheidend. Aber du sagst, lieber nichts erzählen?
Grundsätzlich lieber nichts erzählen oder mit den richtigen Leuten drüber sprechen und darauf hinweisen, es ist erstmal noch vertraulich tatsächlich und dann genauer hinschauen, weil die Idee selber ist nicht schützenswert oder ist nicht schützbar. Weil das Spannende, und da kann ich auch deine Frage von davor noch ein bisschen beantworten, ist im Endeffekt, wie ich sie umsetze. Also im technischen Sinne, wie mache ich aus der Idee eine Erfindung? Aber das betrifft auch Geschäftsideen etc., weil so ein Geistesblitz zu haben, ist das eine und ein Bedürfnis zu erkennen. Aber das dann umzusetzen und einen Weg zu finden, das zu bauen, das ist das Entscheidende. Und da trennt sich tatsächlich die Spreu vom Weizen.
Lass uns mal kurz zu dir nochmal kommen. Okay. Du bist aus Berlin, du bist in Berlin-Friedrichshain geboren, du hast Chemie studiert, du hast in Physik promoviert, du hast eine Ausbildung als Patentanwältin gemacht, du hast mehrere Unternehmen gegründet und jetzt bist du geschäftsführende Gesellschafterin eurer Kanzlei, ETL IP. Also, du bist ja jemand, wo es auf den ersten Blick sehr geradlinig ist. Du bist sehr analytisch. Klarheit, Analyse sind offenkundig deine Stärken. Würdest du sagen, das braucht man auch, um später auch eine Idee oder ein Geschäft erfolgreich umzusetzen?
Also geradlinig ist mein Weg ganz sicher nicht gewesen. Okay. Deswegen musste ich gerade sehr lachen. Absolut gar nicht. Also ich habe nicht von vornherein gewusst, dass ich irgendwann mal Patentanwältin werde. Sondern ich habe immer das gemacht, was ich anbot, was gut passte. Ich habe immer Möglichkeiten ergriffen letztlich und immer ehrgeizige Ziele gehabt, manchmal aus Sicht der Begleiter zu ehrgeizige Ziele. Aber das ist es im Endeffekt und keine Angst vor Umwegen im Endeffekt.
Aber du hast auch schon gegründet.
Ich habe begleitet beim Gründen.
Ja.
Ich habe nicht alleine für mich gegründet.
In welchem Bereich war das?
Ich habe angefangen noch vor der Patentanwaltsausbildung in der Photovoltaik. Tatsächlich, es war eine Ausgründung aus dem Hans-Meitner-Institut und wir haben das 8 Jahre lang gemacht und sind mit mehreren Scale-Ups tatsächlich ziemlich groß geworden, bis dann die ganze Photovoltaikbranche in Deutschland ins Schwanken gerät und sich alles verändert hat und letztlich keine Produktion mehr hier ist.
Jetzt hast du naturwissenschaftliche Fächer studiert und bist jetzt in der Beratung tätig. Es geht um Wirtschaft. Ich hatte ja schon vorhin gesagt, Kreativität, oder das hast du auch gesagt, eine Idee zu haben ist schön und gut, aber die Umsetzung ist entscheidend. Was sind denn die wichtigsten Hebel, die man braucht, damit ich nicht nur bei dir vielleicht erfolgreich eine Idee angemeldet habe, ob nun Gebrauchsmuster oder Patent, sondern damit da auch wirklich was passiert? Worauf kommt es an, aus deiner Erfahrung?
Ich glaube, das Wichtigste sind tatsächlich die Allianzen. Also, weil einer alleine schafft es meistens dann nicht. Es genügt nicht, technisch das Ganze zu verstehen. Es genügt nicht, betriebswirtschaftlich das Ganze zu verstehen. Es genügt nicht, überzeugt zu sein, sondern man muss eben auch sein eigenes Korrektiv sein. Es klappt relativ wenig. Man braucht die Allianzen, die dann dazu führen, dass es groß werden kann tatsächlich.
Was für Allianzen braucht man denn? Also wenn ich jetzt zu dir komme und sage, ich habe die und die Idee und ich bin kreativ und bin natürlich ganz begeistert. Nachdem ich angemeldet habe, habe ich natürlich auch schon gesprochen. Ich habe vorher auch schon eine Marktrecherche gemacht, weiß vielleicht, meine Idee ist nicht allein. Also gibt es auch einen Markt dafür? Offenkundig gibt es ein Bedürfnis, einen Bedarf. Wen brauche ich denn, damit das auch wirklich erfolgreich wird?
Ich glaube, da gehört ein bisschen auch die Selbstanalyse nochmal mit dazu, um zu schauen, was fehlt mir denn? Was kann ich besonders gut, die eigenen Stärken herauszuarbeiten, aber eben auch schauen, wo sind die Lücken, die ich füllen muss? Und da dann wirklich starke Partner zu haben, die da auch objektiv helfen und das vielleicht auch nochmal mit einem Spiegel oder so vorhalten und dann eben auch vielleicht Kontakte herstellen oder mit den richtigen Leuten sprechen, viel dann letztlich sprechen und sich inspirieren lassen und dann eben die Partner haben, die entweder das Geld geben, wenn es daran hapert, oder die vielleicht nochmal strukturierter drauf schauen, weil ich selber eher der kreative Typ bin und das nach außen bringen kann, Wahnsinn, und auch den Markt überzeugen kann, dass er dieses Bedürfnis wirklich hat. Das ist ein ganz entscheidender Hebel. Aber ich brauche ja auch den, der es nachher umsetzt, der strukturiert drauf schaut, was ich dann meist als Kreativer eher nicht kann.
Wie war das denn bei dir? Ich habe ja schon gesagt, wenn man deinen Werdegang sieht, dann ist der ja sehr analytisch. Klarheit ist eine Stärke, also sehr mathematisch auch. Und ich hatte ja schon gesagt, am Eingangs Netzwerken oder auch Allianzen bilden, so wie du es gesagt hast, das ist ein ganz wichtiger Hebel.
Absolut.
Nun kann das vielleicht nicht jeder, weil nicht jeder so extrovertiert ist oder mutig ist. Oder man braucht ja auch eine gewisse Überwindung, mit anderen Leuten jetzt darüber zu sprechen. Wie war das dann bei dir?
Ich habe das tatsächlich sehr spät erkannt, dass das wirklich wichtig ist. Es war immer irgendwie da, aber dass das der Hebel ist, habe ich gar nicht von Anfang an gewusst. Da war ich so blauäugig und habe gedacht, das ist eigentlich die Ausbildung, die wichtig ist, dass das alles funktioniert, dass das geradlinig ist und dass das gut verläuft. Und dann würde man den Job schon bekommen und dann würde man bei einem Startup natürlich das Geld schon bekommen. Aber ganz so ist es nicht. Man braucht tatsächlich die Allianzen. Ich hatte Wegbegleiter, Mentoren, die da immer an mich geglaubt haben, vielleicht auch die eine oder andere Missstimmung aufgefallen haben oder den Finger auf die Wunde gelegt haben im richtigen Moment und vielleicht auch Vertrauen geschenkt oder eben auch den richtigen Kontakt geknüpft.
Jetzt Netzwerken, auf andere Leute zugehen, die eigenen Ideen vorstellen, für sich werben, ist ja sehr anstrengend. Und man muss sich immer überwinden, oder die meisten müssen sich überwinden. Da spielt ja Angst vor Ablehnung eine Rolle. Man traut sich vielleicht nicht, weil auf der anderen Seite Business Angel sind oder eben Menschen, die sehr erfolgreich sind. Und jetzt denkt man, na, jetzt komme ich und ja, brauche hier Hilfe oder brauche Geld oder Unterstützung. Und kann man das lernen? Oder wie ist so deine Erfahrung? Was ist die beste Einstellung dafür?
Üben, üben, üben. Ich glaube, ich war mal bei einem starken Netzwerk, wo unglaublich viele großartige Frauen waren. Und ich saß da und war meine erste Veranstaltung dieser Sorte. Und ich dachte, wow, die sind alle so großartig. Was machst du hier? Du gehörst dir gar nicht her. Und habe mich so klein gefühlt. Und dann ist die Vorsitzende nach vorne gegangen, hat sich hingestellt und hat gesagt, es werden sicherlich einige von euch im Publikum sein, die denken, hier sind so viele großartige Frauen. Und was habe ich hier zu suchen? Und ich dachte, ja. Und die sagte dann, aber ihr seid alle genau so. Ihr seid genauso großartig und andere denken das genauso über euch. Deswegen seid ihr hier. Und das sollte man vielleicht als Mantra zuvor nochmal in den Spiegel sprechen.
Glaubst du, dass Männer sich damit leichter tun? Gerade wenn die gründen und eine Idee haben und sagen, so, und jetzt hole ich mir das Geld und macht das richtig groß? Oder aus deiner Erfahrung spielt das eher keine Rolle?
Ich tue mich immer schwer damit zu sagen, können Männer das besser oder so. Also klar, wenn ich mir die Zahlen angucke, sind es mehr Männer, die das tun. Aber die Frauen, die ich kennengelernt habe, machen das genauso. Und es gibt auch bei den Männern Mauerblümchen, die das nicht so gut können. Die werden vielleicht auch ein bisschen mehr nach vorne geschoben und mitgezogen an der Stelle, weil es für die, die zuschauen, normaler scheint. Aber Frauen können es auf jeden Fall genauso. Das zeigen gerade unzählige, gerade in Berlin, auch in den Netzwerken. Es gibt immer mehr Frauennetzwerke, wo das geübt wird. Und ich glaube, wenn man dann, wenn man das zelebriert oder dann auch einfach tut, dann vermischt sich das immer mehr, bin ich ganz sicher.
Jetzt machen Frauen oder 7,6% der Patentanmeldungen in Deutschland kommen aber nur von Frauen. Woran liegt das? Wir sind ja schon kreativ. Aber warum sind unsere Anmeldungen viel, viel geringer als die von Männern? Und das ist ja jetzt dein täglich Brot. Wie siehst du das?
Also zum einen möchte ich da ein ganz klein bisschen Entwarnung geben. Und zwar die meisten Anmeldungen, Patentanmeldungen sind von Firmen. Also die sind ja letztlich dafür da, den USP der Firma zu schützen.
Ja.
Das ist auch im überwiegenden Teil so. Der weit überwiegende Teil geht da gar nicht mit rein, zieht da nicht mit rein. Das heißt, es bleiben die übrig, die Einzelerfinder sind häufig oder die das aus Überzeugung tun und das vielleicht gar nicht unbedingt verwerten an der Stelle. Und das sind sicherlich eher Männer, die dann sowas für sich tun, die dann da die, jetzt bin ich mal ganz ketzerisch, die dann da die Urkunde an der Wand brauchen dafür, dass sie ein Patent angemeldet haben, auch wenn sie es nicht verwerten. Das zum einen. Und zum anderen ist es aber natürlich tatsächlich so, gerade bei Patentanmeldungen, das sind technische Erfindungen, ausschließlich technische Erfindungen. Und es ist immer noch so, dass Naturwissenschaften und Technik, diese ganzen Sachgebiete eher von Männern besetzt sind. Also ob es jetzt beim Studium ist, ich glaube, dass da das Interesse einfach immer noch so da ist, vielleicht auch die Denkweise. Und wenn wir dann ins Kreative gehen, wie du es jetzt auch schon ein paar Mal gesagt hast, dann sind wir bei Designanmeldungen beispielsweise, da ist das ganz anders. Und da sind wir schon deutlich mehr in der Gleichberechtigung bzw. in der Gleichverteilung vielleicht besser an der Stelle.
Ist es denn immer wichtig, dass man so eine Idee anmeldet oder schützt? Weil es gibt so viele Copycats und nehmen wir mal an, ich habe ein tolles Produkt entwickelt und jetzt schaue ich mal oder ins Internet oder schaue nach China. Mhm. Es ist ja schon gut, wenn ich einen Schutz habe, aber ich muss ihn irgendwie auch verteidigen können. Mhm. Was rätst du denn den Menschen, die zu dir kommen? Also, wie geht man da clever vor, damit das immer...
Gerade weil du China sagtest, ne? Also gerade die deutsche Mentalität ist immer noch so, dass man sagt, was ich nicht verrate, was keiner weiß, das ist genug geschützt und viel besser geschützt, als wenn es jemand tatsächlich nachahmen kann. Das funktioniert aber in der Zeit der Digitalisierung immer schlechter. Weil, und da kommen wir jetzt tatsächlich nach China, wenn wir schauen, dass 80% der Cyberangriffe von Wettbewerbern sind, um eben genau dieses ungeschützte Know-how abzugreifen. Und dann sind das überwiegend nicht deutsche Firmen und Anmelder, die in Deutschland Patentanmeldungen anmelden und gerne auch von Dingen, die eigentlich jemand anders erfunden hat, die genau dieses Geheimwissen letztlich sind von deutschen Firmen. Und damit entsteht so eine ganz schwierige Situation, wo man dann teilweise tatsächlich auch den deutschen Firmen, die das erfunden haben, dass die Ausübung verbieten kann. Und das ist so das Schlimmste, was passieren kann letztlich. Und das heißt, das, warum ich es geheim gehalten habe als Firma, der Grund, der dreht sich gegen mich. Das ist dann die Gefahr, die besteht. Und sonst muss man natürlich schauen, man sollte nicht alles sagen. Da ist immer die Angst, wenn ich es jetzt aufschreibe und alles verrate, wie es funktioniert, dann kann es ja jeder ausüben und ich habe den Wettbewerbsvorteil nicht mehr. Patente halten 20 Jahre, sind erst nach anderthalb Jahren veröffentlicht. Das ist so ein Schutz, der damit reinspielt. Und wenn ich einen guten Patentanwalt habe, dann steht da auch nicht die 100%ige Lösung auf dem Silbertablett.
Okay, sehr gut. Das heißt also wirklich nochmal gerade aufgrund der Digitalisierung erst recht nochmal hinschauen, eher schützen oder zumindest mal mit dir sprechen und auszuloten, was geht, was wird empfohlen und was ist wirklich ein kluger Schachzug.
Genau. Und dann eine bewusste Entscheidung dafür oder dagegen treffen.
Und dann eben auch weiter schauen, okay, wie gehe ich weiter, welche Allianzen, wen brauche ich jetzt, damit es wirklich groß wird?
Genau.
Mit wem spreche ich dann auf jeden Fall, damit das auch ein Erfolg wird? Jetzt hast du den ganzen Tag mit Ideen zu tun. Mhm. Wirst du dann nicht auch motiviert, selber nochmal etwas zu entwickeln? Inspiriert dich das?
Oh, das war ich schon immer. Ich wollte immer verstehen, wie was funktioniert. Und dabei entdeckt man ja immer die Probleme. Und wenn man hinreichend lang hinsieht, sieht man dann auch die Lösung dafür. Deswegen habe ich damals auch in der Photovoltaikbranche Patente angemeldet. Einige. Aber ich glaube, dass das Spannende ist, dass umso mehr man mit neuen Ideen und mit neuen Lösungen zu tun hat, weil das sind ja im Endeffekt immer Lösungen für Probleme, sonst brauche ich ja die Idee an der Stelle nicht, umso mehr sehe ich, dass letztlich der Unterschied, weil ich schaue mir immer die Unterschiede an, ich muss mir immer den Stand der Technik anschauen, ich muss mir anschauen, was gibt es noch nicht und warum ist das jetzt das Besondere, was ist der Unterschied? Und dann sehe ich, dass diese Unterschiede letztlich das sind, was es besonders macht und das, was wir brauchen. Das also die ich glaube, das ist auf alle Bereiche zu übertragen.
Jetzt ist dein Lebensmotto, nichts bereuen. Mhm. Kann man das auch so ein bisschen auf deinen Beruf übertragen, dass man sagt, also wenn man eine Idee hat und wenn man irgendwie möchte, dass die wächst, dass man mutig ist und versucht, es doch umzusetzen, die Chance zu ergreifen?
Mutig sein auf jeden Fall. Mutig sein ist ganz wichtig an der Stelle. Und nichts bereuen heißt ja nicht, dass ich Fehler einfach abtue oder dass Fehler leichtfertig gemacht werden oder dass ich sage, oh, dann kommt halt der nächste Fehler. Sondern das Spannende ist ja, finde ich, auch den Fehler zu analysieren. Du hast Analytik vorhin gesagt, ich stelle fest, ich sage das auch ganz oft. Aber letztlich den Fehler zu analysieren und zu verstehen und ihn nicht nochmal zu machen. Und daran wachse ich ja. Das wird ja immer, und wenn ich es schaffe, da mit dieser Einstellung an die Sache ranzugehen oder auch an die Entwicklung ranzugehen, sowohl im privaten, im persönlichen als auch im technischen oder in der Entwicklung der Firma. Und da ein bisschen liebevoll mit umgehe, dann schaffe ich es in die Zukunft zu gucken, weil alles, was ich bereue, ist immer rückwärtsgewandt und das finde ich nicht gut.
Das finde ich ist ein super Schlusswort. Also ich glaube, mutig sein, neue Wege zu gehen und mit den richtigen Leuten zu sprechen, ja. Allianzen zu bilden, das ist genau das, was man braucht, damit Ideen erfolgreich werden, sei es im privaten oder im beruflichen. Liebe Diane, danke, dass du da warst.
Danke dir.